Kunstradio. Radio Kunst. Clandestinamente heißt ein neues Hörstück der in Wien lebenden Konzeptkünstlerin Gertrude Moser-Wagner, das wir heute im Kunstradio spielen. Es begrüßt sie Anna Socek.
Kunstradio.at.
Gertrude Moser-Wagner wurde gemeinsam mit der Künstlerin Beverly Piersoll von der Initiative Kunstwerk Krastal zu einem Gastaufenthalt im Bildhauerinnenhaus im Ort Einöde bei Villach eingeladen. Im Rahmen dieser Residency gibt es eine Ausstellung mit dem Titel Wege, Beweggründe, die am 31. Mai eröffnet wurde und von Freitag bis Sonntag jeweils 15 bis 19 Uhr zu sehen ist. Eine Grundidee von Kunstwerk Krastal ist die Auseinandersetzung mit dem Material Stein und die Diskussion seiner Aktualität, auch durch Künstlerinnen, die nicht unbedingt mit Stein arbeiten, wie Gertrude Moser-Wagner erörtert.
Ich habe selber jetzt nicht mit Marmor gearbeitet, aber habe doch immer wieder den Stein eigentlich als Prozessmaterial verwendet in meinen doch langjährigen Arbeiten. Der Stein sozusagen als was Gewordenes, als was im Prozess Befindliches, und in der Tat ist der Stein ja auch einem Kreislauf unterworfen. Das heißt, der Stein ist auch etwas Gewordenes.
Auf Geschichtlichkeit, Prozesse und Kreisläufe bezieht sich das Hörstück, das Gertrude Moser-Wagner für die Ausstellung im Krastal und für diese Kunstradiosendung produziert hat. Der Protagonist heißt Norbert Cencic. Sein Vater war ein Bergarbeiter im Bleistollen von Cave del Predil. Das befindet sich im italienischen Teil des Dreiländerecks Slowenien, Österreich, Italien. Mit dem 11-jährigen Norbert an der Hand ging der Vater clandestinamente, also auf Schleichwegen, über die Grenze heim ins Reich, wie Cencic erzählt. Er war übrigens der Italienischlehrer von Gertrude Moser-Wagner.
Ich kenne ihn eben einfach von früher, ja. Und für uns Kinder vom Land war das ein Weltbürger schlechthin, so diese Italianità war uns schon etwas sehr über die Grenzen, über die lokalen Grenzen hinausführendes.
Für die Künstlerin repräsentiert die Biografie des Protagonisten historische und geografische Eckpunkte der Region, in der sich das Krastal befindet.
Es ist wie ein Prototyp eines Menschen aus dieser Gegend mit seiner Geschichte im Hintergrund. Von der ganzen Region, auch Kanaltal, ne? Slowenien, ja, diese Geschichte des italienischen Faschismus, dann die Nazizeit in Kärnten, die slowenischen Wurzeln. Also es ist alles ist irgendwo da hineingearbeitet, ja. Und da habe ich einfach so eine Struktur, eine Tektonik vor mir gesehen. Deshalb dachte ich, okay, das ist jetzt ein Zeitpunkt, dieses Gespräch zu führen, das ich schon länger führen wollte. Aber es war noch nicht wirklich ein Anlass gegeben.
Sie hören nun Clandestinamente von Gertrude Moser-Wagner. Dauer 52 Minuten. Ton Elmar Peinelt.
Ich nehme mit ziemlicher Sicherheit an, dass durch mein Naturell, von der Natur und nicht naturell, nicht drin war, mich zu schrecken, mich zu fragen. Ich habe es einfach angenommen. Noch dazu kommt die Tatsache, dass ich mit meinem Vater über die grüne Grenze losgezogen bin.
Clandestinamente.
Clandestinamente. Denn offiziell wären wir nie und nimmer als Volksdeutsche, trotz aller dieser Dokumente, die Razzia, ja? Denn mein Vater war eben kein Volksdeutscher.
In effetti questa lettera di Norbert è molto sorprendente. I viaggi di Norbert a Firenze hanno sempre lasciato un segno, un segnale, grande stimolatore, grande suggeritore di emozioni, il nostro caro amico Norbert.
Musik.
Ihre Mutter, also meine Großmutter, ist eine rein slowenische Tonkli aus Kobarid. Ja? Eines von etlichen Geschwistern, ich kann es den genauen Namen nicht sagen, ein kleiner, mittleren Bauersfamilie aus dem Sochatal, ist und so, Kobarid. Gell? Meine Muttersprache, und das ist sehr interessant, dass der Begriff Muttersprache auf mich nicht trifft. Es war keine Muttersprache, die ich als Kind, als Babykind erlernt habe, sondern eine Gesellschaftssprache.
Verliebt, der dort Dienst gemacht
hat. Die war italienisch. Und mein Vater, seine Sprache war also primär friulanisch. Gespickt mit Slowenisch. Weil er aus dem Gebiet des Friuli stammt, nämlich nordöstlich von Massarolis, von Concividale,
aus Wuchern,
sprich Massarolis, wo er geboren wurde, ne? Gab es italienische Friulaner und slowenische Friulaner.
Il brano da Robert de Diable di Meyerbeer è stato eseguito su un violino austriaco. Johann Bader 1898, da Norbert donatomi molti anni fa e che conservo con viva gioia.
Das heißt, dass meine Mutter, die ja unbedingt wollte, dass die Familie aus Italien offiziell als Rückwanderer-Deutsche heimgeholt werden, im Rahmen des Hitler-Mussolini-Paktes, ich glaube aus dem Jahre 39, das besagte, dass jeder Südtiroler die Möglichkeit hat, entweder heim ins Reich oder bleiben.
Und das war optional.
Das war optional. Und im Rahmen dieses Südtirol-Abkommens gab es das Zusatzabkommen lautend auch gültig auch für die Volksdeutschen Ansässigen im Kanaltal. Jedenfalls habe ich dann einen weiteren Bescheid herausgegraben, ein anderer Pfarrer, mit dem ich in Verbindung eingetreten bin, dank meines einzigen Freundes in der Volksschule in Italienischen. Der hat auffindig gemacht, dass diese meine Schwester Helene in Tarvis immer die Firmung
und dieses Kanaltal
erhalten hat und in dem Bescheid steht drin, bis Napontema, das legittimamente adottato il nome Cencic.
Deshalb haben
il nome Cencic-Cencic, wie im Übrigen kannten.
Das allein ist ja noch wahrscheinlich dazu eine eigene Geschichte, Slowenen, wie sich der Name
seit
wohl verändert hat. Also das
natürlich
müsste man niederschreiben. Das
natürlich kann man jetzt, ich glaube,
gar nicht so
alle diese Dokumente, die ich da habe, die so geschrieben sind, sind bewusst
und weil
mit dieser Endung vom damaligen Pfarrer, zu dem meine Mutter gegangen ist, nicht, weil die Deutschen ja den Arier-Nachweis Reibel mindestens drei Generationen verlangt haben. Nicht?
Mit einem
also bewusst diese Endung hingeschrieben haben. Und ich will eben, und das ist mein nächster Schritt, genauen Einblick in die Pfarr.
Seit dem 13. Jahrhundert.
Das ist ein bestimmtes Wort.
Taufregister?
Und aufgrund dieses
Berges,
wenn du so willst,
kamen,
will ich selber hineinschauen und schauen, wie damals
primär aus dem Sotschertal
diese Endung geschrieben wurde.
Und Kärntner, Steirer natürlich auch, Kärntner wesentlich.
Das ist jetzt deine Vermutung. Natürlich jetzt.
Das ist meine Vermutung.
Du vermutest das, über drei Generationen
dadurch, dass die SS-Kommission, die ja zuständig war für die Erteilung der Impatrio, das Heim ins Reich, das war ja der Schlagwort.
Wie heißt das auf Italien? Reimpatrio?
Rimpatrio, ja.
Also primär.
Ja, dadurch, dass diese Kommission, diese SS-Kommission, die auf italienischem Boden diese Durchführungsrechte hatte, die gesagt hat,
die Kindumgebung,
Rückkehrende
war italienisch, slowenisch,
muss beweisen, dass er mindestens drei Generationen zurück nicht jüdisch war. Dadurch hat meine Mutter das abgeklappert. Nicht? Und tatsächlich sie gemacht.
Und hat bis heute.
Sie ist nach Cividale, nach Toriano, weiß der Kuckuck wohin, nicht? In Kobarid, Longje. Und die haben ihr, sind vorgedruckte Scheine, die sind barocht drüber, so sind die Faschisten da mitgespielt haben.
So ruhig, glücklich wie diese Figur.
Mit dieser Idiotie. Und insofern bin ich nicht glücklich, diese Art von Dokumenten zu haben.
Viel nachgedacht.
Es war kein Druck da, weder von der Schule noch von der Gesellschaft, also Öffentlichkeit, und von zu Hause schon gar nicht. Und ich hab anarchisch gelebt. Ich war zu nichts gezwungen. Ich wusste nichts. Nicht das dann tun und dann das tun und dann das tun. Ich war immer unterwegs. Früher habe ich mich gewundert. Jetzt sage ich mir nur, es konnte ja gar nicht anders sein. Ich habe absolut keine, weder emotionale noch optische Spuren und Erinnerungen von irgendwelchen kirchlichen Gestaltungen des Lebens. Aber ich weiß, dass ich zur sogenannten Ersten Kommunion gegangen bin, aber blub! Verstehst? Nicht? Und ich war immer unterwegs. Was sich dann einem späteren Leben sowieso fortgesetzt hat. Aber ich war als Bub immer unterwegs. Und wenn ich einmal nicht allein unterwegs war, dann war ich mit der Mutter unterwegs, als sie Heu mit der Sichel schneiden ging für die Ziege, die wir gehalten haben. Das war ein Glück. Ich glaube, das ist wohl der wesentliche Grund, dass diese erste Periode, die ja eigentlich die faschistische Zeitperiode war, nicht? Von 1930 bis 1941. Ich habe noch als Bub mich ergötzt an der Schilderung der ersten gefärbten, also in Farben gestalteten Zeitung der Domenica del Corriere, wo die Heldentaten der Italiener gezeichnet waren, nicht? ob es ein Siluro war, auf ein Schiff oder ein Aeroplano, irgendwas Heldisch-Italienisches gab es immer. Und ich habe mich daran ergötzt. Und Schluss.
Warst du mal im Bergwerk deines Vaters?
Im Bergwerk.
Ich war mitnehmen mal.
Ich glaube, das kann ich vielleicht nicht mit Sicherheit sagen, weil mein Vater hatte, und das muss 37 gewesen sein, ein schweres Bergwerksunglück. Und seit damals ist er davongekommen und seit damals hat er nur mehr, damals sagte man, vorig gearbeitet. Mhm. Also oberm Berg gearbeitet. Nicht? Es gab das Haus, das Badehaus, das öffentliche, für die Santa Bergarbeiter. Da bin ich einmal mitgegangen. Und über dem Badehaus, unter Dach, gab es zwei Wohneinheiten. Und in die eine Wohneinheit bewohnten wir unter Dach. Und in meiner Erinnerung, daran habe ich das groß. Und ich habe es einmal, Dezennien später, war ich dort, durfte hinein und das war alles so klein und eng.
Vor allem viele, also lange,
steht heute noch.
Das heißt,
nachdem er die vorgeschriebene Zeit im Bergwerk gearbeitet hat, hat er, ich glaube, seit ein paar Jahren regelmäßig eine zweite Arbeit auch am Abend angenommen.
Steht jetzt dort nicht.
Besondere Arbeiten beim Reibler See, bei irgendeiner Maschine in den Häusern sitzen und beobachten. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber er war
88 oder 90.
Ja, er war ein großer Familienvater, sagen wir so. Von dem Gesichtspunkt aus gesehen.
Letzte Ausstand, Aufstand.
Und das Grau, das Grau
der Bergarbeiter
herrschte vor, optisch.
Im Bergwerk.
Kleidung, Erscheinung, Umwelt, das herrschte vor.
Und jetzt, das heißt, diese 11 Jahre waren wunderbar und dann springst du jetzt 1941 in die zweite Phase, die einen Bruch eigentlich bedeutet hat für dich, als ihr weggezogen seid.
Ohne Vorbereitung.
Ohne Vorbereitung.
Ohne irgendwelche Art von Vorbereitung. Ohne 11 Jahre. Alt. Die fünfte Volksschule beendet. Schon die Frage, wie geht's weiter? Natürlich geht's weiter. Entweder nach Tarvis, in die Scuola dell'Avviamento, oder nach Udine. weil ich musikalisch begabt war und schon sehr, sehr, sehr gut Geige gespielt habe.
Und da wäre eine
Von der Bergwerksgesellschaft, ein Stipendium. Und doch machen die Menschen immer wieder den gleichen Fehler, machen Eltern immer wieder den gleichen Fehler, bis auf den heutigen Tag. Wenn das Paar, das Erzeugerpaar, für sich beziehungsweise für die Familie was beschließt, wird es gemacht. Kaum, dass man vorher mit den Kindern was bespricht. Mein Vater war in Friuli geboren und bei Familie zählte der Mann. Okay. Nicht? Der Mann bestimmte den gesellschaftlichen Stand sozusagen. Also nicht den gesellschaftlichen, sondern den politischen Stand. Nicht? Also nachdem wir, der Vater und ich, aber meine Mutter ins Land gekommen sind, nicht? Ich nehme an, durfte die Mutter mit den beiden diese Schwestern offiziell Tragödie. Und gesagt, ja, der Vater erzählt, was man da so mit denen lassen wir es, verleugnet hatte, nicht? Und sind nachgekommen und wir das alles wurden, auf was ich denn nicht ablehnte. Ein halbes Jahr lang, also das ist gewesen 41, das zweite Halbjahr 41, wurde Wunsch hatte weg in ein sogenanntes, Rückwandererheim. Klagenfurt und Obertum gestellt. Ich kann sie nicht viel gewusst haben. Ein ehemaliges Jesuitenkloster.
Denkst du, dass die Mutter die treiben?
In St. André im Lavantal. Absolut. Absolut. Ein großes Zimmer. Für die Familie. Ein Zimmer. Weißt du, wie diese Zimmer groß sind in solchen Häusern? Da waren ja alle drin. Heftigen Argumentationen zwischen den beiden Eltern im Bett. Im nächsten Zimmer. Das kann ich sagen. Nicht? Damals sind ja die sogenannten Kanaltaler und Südtiroler Siedlungen entstanden. In bestimmten Orten. Klagenfurt, Villach, Lienz und so weiter. Ja? Und eine solche Wohnung in der sogenannten Kanaltersiedlung in Klagenfurt haben sie dann zugeteilt bekommen. Verklärung ist die Kindheit, die Zeit der Kindheit, die Zeit. Daran war nichts zu verklären. Ja? Realer.
Ich meine, du hast eine Fülle eines Lebens
hinter dich
gebracht. Weil sie mir
geschenkt hat, weil sie mir erlebt, keiner erleben hat es nicht gewesen, geholfen erleben hat lassen, als sie es war. Was Glück ist, aber ob es da ist
drin.
Oder ob es vorbeigefliegt, egal. Einfach, nicht drin. Dass es gibt und dass es
ich hatte nur zwei.
Nicht, um anzuschauen, sondern um zu haben.
Bezugspunkte.
So, nur zwei. Vater und Schule.
Und Mutter? Mutter? Nicht?
Mutter war, ich Gott, jetzt möchte sie schon wieder was.
Gut, aber vergiss nicht, somit hat sich auch dein Leben geändert.
Auf das scheiß ich.
In diese Vielfalt hinein.
Ja, auch jetzt noch, da ich am Ableben stehe, scheiß ich drauf, was daraus geworden ist. Weil ich nicht weiß, was geworden wäre.
Sicher. Ja? Das Argument akzeptiere ich, weil du hättest ja auch in Italien mehrere Optionen gehabt.
Weiß der Kuckuck. Nicht? Und es ist das schlechteste Land, in dem man leben kann.
kann sein, du hast es verdrängt und du hast gesagt, die Kommission für begabte Schüler kam sozusagen in eure Klasse und du wurdest zur Napola überstellt. Was heißt das jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Stell dir vor, du sitzt in einer Klasse.
Dann dieser Bruch mit dem
der den Klopf kommt, kommen zwei unerschmierte Gestalten herein.
Völlig andere Folie, vor der sich jetzt was völlig anderes
wispern hat. Was zum anwesenden Lehrer. Und dann eine der Gestalten oder das dritte sagt dann, warum dieser Besuch. Und erzählt, dass Hitler sucht Pflöcke für die nationalsozialistische politische Erziehungsanstalt. In Musteran gibt es das Auswahlvorbereitungslager Deutsch, 3 Wochen. Und am Ende des Schuljahres war es schon sehr gut oder gut.
Und du kannst dich nicht erinnern an die Schwierigkeit jetzt plötzlich mit der neuen Sprache?
Nein! Theoretisch. Nein, das muss auch damit zusammenhängen, Induktion. Dass die Umweltsprache, die gesellschaftliche Sprache so vielfältig war und eben auch Deutsch drin war, nicht? So dass man rein hirnmäßig sehr schnell immer gescheitert hat. Ermächtigung durch eine Reihe von... Und dass Italienisch auch unterrichtet wurde in der ersten Klasse Hauptschule. Ich glaube, dass ich da ein Ass war. Natürlich haben wir gesungen, aber das war halt wirklich die Welt. Bam, 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 bam. Heute gehört und morgen und so. Ich war einfach zu neugierig. Nehme mich an, ich glaube, es war so.
Reflektiert hast du noch nicht in dem
Nein. Alter? Nein. Nein.
Ist das Reflektieren dann gekommen mit 14?
Kommt. Aber das Interessante war, er hat mich so gern gehabt, dass es nicht dazu kam, weiß ich nicht. Jedenfalls war ich eine Niete im sportlichen Bereich. Und beim Boxen habe ich mich einfach zusammenschlagen lassen. Schwimmen konnte ich auch nicht. Und alle diese 3 Wochen bis da. Auf Herz und Nieren sozusagen. Und das waren keine Kärntner. Das, glaube ich, dürfte die erste Begegnung, die ich gehabt habe, gewesen sein mit wirklichem Narzissmus. Und bin wieder zurück nach Hause geschickt worden in die normale Schule.
Mit 12 Jahren beginnt man zu denken, wenn man da sozusagen so ein schwerwiegendes Erlebnis hatte, wie du mir das jetzt schilderst, dass du eine Niete warst und dass du vor den ganzen anderen Jungs wieder zurückgeschickt worden bist. Also, dass das nicht in dir arbeitet, kannst du mir nicht erzählen.
Deutsch. Musik. Der Deutsche hieß Witschnick, Musik hieß Rösler. Die Musik war ein ausgetretener Priester. Der Witschnick war ein bekannter Nazi. Und die beiden waren unglaublich einfühlsame Lehrer. Der Witschnick hat mir in Deutsch, der hat bei mir das Wesen der deutschen Sprache aufgeschlossen. Der hat in mir die Liebe zur deutschen Sprache aufgeschlossen. Und der Rösler, das Singen, dass man selber singen kann, soll, alleine, das habe ich gemacht. Und diese beiden waren die ersten, die ich 1945 verloren habe, die verschwunden sind.
Queste sono le sue testuali parole scritte nella lettera. È proprio l'uguale versione che lui nel lontano 1943 in estate
appena diventato cittadino minorenne del Terzo Reich, aveva trovato, forse per caso, in una libreria, nascosto fra un mucchio di fogli. Nella lettera scrive che l'ha suonato virtualmente con le dita in aria e naturalmente si può ben immaginare come trovare un pezzo proibito fosse come nella Europa immersa nella calotta della guerra sotto il peso appunto del Terzo Reich e delle vicende drammatiche di quel momento, scoprire un pezzo di questo genere fosse come assaporare, aprire una porta verso la libertà, ecco, avere la sensazione di poter toccare un qualche cosa di libero, di proibito e nello stesso tempo di libero.
Ich hatte die Musik, den ich Geigenlehrer verloren, den ich auch geliebt habe in Reibel.
Im Krieg auch, oder ist der gefallen?
Der ist halt auch in dem Wahn des Heimischen Reichs verfallen und ist rückgewandert und ist Standepede natürlich einberufen worden, 20 Jahre alt. Nicht? Und wie gesagt, ich war da eben in Klagenfurt, ne, und einen schlechten Lehrer gehabt, einen Säufer. Und dann habe ich College-Buchhandlung in der Bahnhofstraße und dann am Hitlerplatz war eine, unter den Kolonnaden eine Buchhandlung. Das waren die zwei wesentlichen. Aber beim College habe ich geschmückert und habe Noten gefunden, Auszüge von Opern, von Meyerbeer. Und der hat immer Taschengeld gehabt, gell?
Ist der Meyerbeer nicht ein Jude?
Ja, das ist das Interessante zum Beispiel, nicht? Le Diable. Und ich schaue so, mein, das ist so schön, das ist ja leicht zu spielen. Hab sogar gesummt, nicht, bevor ich zu spielen begonnen habe. Und in der Straßenbahn bin ich gesessen und habe diese Stolz, diese Blätter, nicht, so mir angeschaut. Da hat einem mit mir ein Herr angesprochen. Wo haben Sie das? Herr, ne? So wie gekauft, in der Wallung. Sie sollten wissen, dass das verboten ist. Stecken Sie weg und zeigen Sie niemanden. So sinngemäß, gell? Was ist da wieder los? Ja? Und war, das war so streng, der Mann.
Inzwischen warst du da 14.
Das muss in den Jahren 43 gewesen
sein. Hast du das schon mitgekriegt, die Ideologie, oder noch nicht?
Die Ideologie habe ich nicht mitgekriegt. Nicht. Ich war Hitlerjunge, ich habe sogar zwei Links gehabt, zwei Winkel, nicht, aus irgendwelchen Anlass. Aber ich habe nur mitgekriegt, die Juden sind Schweine, sagen wir so. Das habe ich mitgekriegt, nicht. Und wenn du nicht spürst, kommst du nach Dachau. Dachau war ein Begriff. Gell? Aber auch damals habe ich mir nichts gedacht, weil ja als Kind noch in Italien mir gesagt worden, i bambini cattivi vengono a Gemona, nel Caro Verde. Und Gemona war eine Irrenanstalt, gab es eine Irrenanstalt, und wenn man schlimm ist, in einem Kind, das so sich entwickelt hat, wie ich mich entwickelt habe, ist sozusagen deckungsgleich. Nicht? Da ist keine Ideologie dahinter, kein Lebenskonzept dahinter, sondern no, diese Drohung, nicht? Mit dem brav bist, so ungefähr, gell?
Jednou z těch, kteří nemohli tehdy na své škole složit maturitní zkoušku, byla také maminka Karla Hanfla, předsedy školského spolku Komenský, kterého tady vítám a stojí po mé pravici. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Hanfle, abych se ráda zeptala, jak to bylo tehdy s vaší maminkou a s ostatními studenty, kterým nebylo umožněno složit maturitní zkoušku, anebo zvládli to nakonec odmaturovat?
Wie hast du mit deiner Mutter in dieser Zeit gesprochen?
Deutsch.
Deutsch,
ja.
Auch die ganze Zeit über?
Ja. Ich glaube, Auch, ja. Ich glaube, in Italien lief es so, dass ich Italienisch gesprochen habe und sie mir Deutsch geantwortet hat.
Die Grenzen deiner eigenen Sprache fließen ineinander über. Und so gefragt, wüsstest du gar nicht, in welcher Sprache ihr zu Hause gesprochen habt.
Eben, genau richtig getroffen.
Ganz erstaunlich.
Jawohl. Ich weiß, also mit dem Vater habe ich Italienisch gesprochen. Mit den Schülern, mit den Kindern habe ich auch Italienisch gesprochen. Und bei der Mutter bin ich schon unsicher. Aber ich glaube, ich habe Italienisch begonnen zumindest und sie hat Deutsch geantwortet. Und möglicherweise habe ich dann auch in dieses bisschen Deutsch, das ich eben dadurch aufgekriegt habe, auch geantwortet. Es geht so alles ein, alles auf in eine große Sprachenblase.
Aber Norbert, du hast erwähnt, dass deine Mutter zu schweigen begonnen hat, als die Nachricht des Todes vom Vater gekommen ist.
Mehr oder minder. Mehr oder minder.
Oder hast du sie sehr gebrochen wahrscheinlich erlebt? Oder wie hast du sie da erlebt?
Gebrochen nicht. In dem Sinne, dass man sagen konnte, dass diese Frau auch optisch ihren Seelenschmerz hinausprojiziert. Bis zu ihrem Tod wirkte sie nach außen standhaft, fest.
Gut, inzwischen war deine Mutter Witwe.
Also, wie gesagt, März, April musste er, es ist ein grausliches Wort, einrücken. Er wurde eingezogen oder er musste einrücken. Und war schon 40 Jahre alt. 40 Jahre, im schönsten Mannesalter. Und kam zuerst nach Graz, zu einer Schnellausbildung, Infanterie oder Gebirgsjäger, eins von beiden. Und ist dann noch einmal kurz auf Urlaub gekommen. Dann
nach Milstadt.
War er weg, nicht? Und kam nach langer Zeit der erste Brief, den er nicht selbst geschrieben hat, denn er konnte nicht schreiben. Sondern ein Kamerad, einem Kameraden hat er gesagt, was er schreiben soll. Nicht? Und kam sein Feldpostbrief. Und nach Sarajevo.
Schulen getrennt.
Im heutigen Bosnien, nicht?
Und wie gesagt, von.
Und 1944,
Ende des Krieges, also bis Mai,
Herbst,
war Kinderland verschickt.
Kam ein offizieller Brief, der besagte, den habe ich auch in meiner Dokumentation, der besagte, dass leider bei den Kämpfen um Banja Luka, das waren die ersten feldoffenen Kämpfe zwischen Tito Soldaten und der Deutschen, nicht? Dass bei den Kämpfen um Banja Luka ihr Mann so und so leider als vermisst zu gelten hat.
Also vermisst, nicht gefallen. Vermisst.
Vermisst. Ja. Also die typische Vermisstenerklärung, nicht? Und mit dem Papa Wünschen des Leutnants, Kompaniekommandeur und das unweigerliche Heil Hitler. Jetzt wirst du lachen. In einem Dokument, Nachkriegsdokument, wird er, mein Vater, in meinem österreichischen Nachkriegsdokument mit der Herrn erwähnt und beschrieben, der Österreicher Anton Cencic hat den Dienst in der Wehrmacht geleistet oder so ähnlich. Der Österreicher. Ist das nicht ironisch? Ja, und dann kam dieser Winter 43, 44. Mhm. Und das war schon, das war ein bewusster Schritt. Was sind das für Menschen? Jeden Tag fernfahren, vorn am Baumerplatz vorbei und 45 von LKWs vorbei durch die Prison of Wars voller Soldaten, die ja nicht sofort weg sind, nicht? Mhm. Bewachten Soldaten, aber sie konnten, es gab immer einen bewachten, ein oder zwei frei bewegen deutsche Soldaten drauf. Ich wusste nur, war unser kleine Wohnung immer voll besetzt. Ein Kriegsgefangenenlager mit diesen Männern. Kriegsgefangenen. Haben sie die Wäsche gebracht, ja, die meine Mutter und dann für sie gewaschen hat. Hier fahren sie vorbei. Und ich zur Arbeit hieß es. So gleichsam im Umdrehen. Und einer meiner Lieblingsaufenthalte mit dem Lindkanal, der zugefroren.
Wie sie dann hießen, Besatzungsmacht.
Ich war schon nie Besatzungsmacht. Mit der Besatzungsmacht Kontakt aufgenommen habe und gleich Arbeit gefunden habe. Ping! Und Sie waren W. Freundlich zu mir.
Du hast ja schon Englisch gekonnt in der Zeit, was du aufgeschnappt hast sozusagen.
Ja, mehr als aufgeschnappt. Mhm. Einfach aufgesaugt.
Aufgesaugt?
Ja, die Sprache nicht, gell? Ja. Mhm. Ja, wirklich aufgesaugt. Ich habe die niedrigsten Arbeiten gemacht, Teller waschen, wie sagt man, Gefäße reinigen, Feuer anzünden und so.
Und das war strengstens verboten.
Und immer mitgegessen, Kontakt aufzunehmen. Und ich habe strengstens gerne aufgenommen. Und dann kamen und habe gezwungen,
ich habe gar nicht, dass ich gedacht habe.
Von den Behörden, die Märsche der Schüler
da will ich reden,
zur Aufführung von
junge Menschen,
KZ-Kreuel. Der befreiten KZ.
Du lernst Englisch vom Erzfeind schlechthin, lernst du die Sprache.
Warum soll sie nicht so ungefähr? Nicht? Und da habe ich mit ihnen geredet. Und habe Freundschaft geschlossen mit etlichen, die dann heimlich übers Feld in die Wohnung gekommen sind. Und
sag, in deiner Schulzeit ist nie passiert, dass irgendein jüdisches oder nicht genehmes Kind aus dem Unterricht entfernt worden wäre, sodass alle anderen Kinder sich Nein. Gedanken gemacht hätte. Also das ist nie passiert.
Nie und nie. Also aus meiner Erinnerung, die ist nicht schlecht. Nein, nicht. Vergiss nicht, dass wir in einem Bundesland waren, um das so zu nennen, in dem die Juden nicht einmal eine Minderheit waren. Nicht? Es gab natürlich Juden, nicht? Aber das kann man nicht einmal als Minderheit bezeichnen. Gell? Das ist der große Unterschied, auch geschichtlich gesehen. Wien ist eine Welt gewesen, nicht? Und alles andere war wirklich klein.
Und die slowenischen Kinder?
Ich habe nicht einmal gewusst, dass es in Kärnten, als ich nach Kärnten kam und diese ersten Jahre, habe ich gar nicht gewusst, dass es eine slowenische Minderheit gibt in Unterkärnten. Es lief so selbstverständlich alles in Deutsch ab, in diesem berühmten Kärntner Deutsch, nicht? Dass die Frage nach den Slowenen sich gar nicht stellte, das kam alles erst nach 1945 bewusst zutage. Die Lehrer, die vorher unterrichtet haben und nachher geblieben sind, waren zuerst einmal die ersten 3, 4, 5 Jahre alle Nazis. Alle, die nichts gesagt haben. Da zeigte sich dieses Nichtssagen in allem ihren Tun, nicht? Ob Geografie oder Geschichte oder Deutsch. Als wäre nichts geschehen. Absolut nichts Außergewöhnliches geschehen.
Ja, die Lehrer mussten ja mit euch zu diesen Filmen auch gehen. Ich meine, haben die das
so? Ich kann heute nicht, so wie damals, kann ich ja heute nicht sagen, ob sie hineingegangen sind.
In euch Jugendlichen muss das ja einen Schock ausgelöst haben, zu erkennen, das war jetzt der Hintergrund dieser letzten Jahre, von dem wir nichts
mitgekriegt haben. Später, ein verzögerter Schock. Bei mir ein verzögerter Schock. Mit dem Beginn der Auseinandersetzung kam der Schock. Und so gesehen war es gut, dass ich vorher hingeführt wurde, weil ein Schock ergibt sich ja nur optisch, durch optische Eindrücke, nehme ich an. Nicht? Schock würdest du erleiden, wenn ich jetzt aufstünde und dir eine Ohrfeige gebe. Also in dem Sinne. Verstehst du? Aber der andere selbst war noch kein Schock. Und in der Schule, als wenn nichts geschehen wäre. Das ist unglaublich. Verstehst du? Und 48? Ja, irgendwann 48 kam nach Weidmannsdorf, also eine Alterssiedlung, nicht, kam, das war eine Expositur, kirchlich gesehen, von St. Martin, kam ein Kaplan, der diese Expositur geführt hat. Und jetzt habe ich eine dreifache Welt gehabt. Die englische, die schulische und die kirchliche, weil dieser Kaplan, Dronja hieß er, wie ein Menschenfischer, die Jugend eingefangen hat und sie beschäftigt hat. Eine Fußballmannschaft gegründet hat, Don Bosco. Unglaublich. Und das hat mich fasziniert.
Was sagt dir deine Mutter dazu? Ich meine, die war ja nicht so religiös, sagst du. Es war bei euch kein kirchlicher Hintergrund.
Die war wiederum von diesem Mann fasziniert. Nicht dem, also da kannst du ruhig hingehen. Sie hat nie was gesagt, da kannst du ruhig hingehen. Nicht?
Und das war für dich jetzt eine wichtige Figur, so als Vaterfigur dann, Vaterersatz vielleicht, oder hast du das Gefühl?
Vater nicht. So. Nein, Vater nicht. Dazu war er zu soldatisch. Aha. Zu soldatisch, zu. Così si fa. Prendi questo, fai quello. Entschuldige. Jetzt machst du dies. Und dann machst du dies. Das ist deine Gruppe. Diese Gruppe musst du leiten. Also als Vater nicht, aber Autorität, Gestalter. Macht. Ja, Mann.
Ein Vorbild jedenfalls für einige Zeit.
Deine kann man sagen.
Als Bursche, ja. Als Jugendlicher war das ein Vorbild.
Aber hat natürlich dazu beigetragen, dass noch weitere Jahre für mich das Bild der Frau etwas fremd, geheimnisvoll, verehrungswürdig war.
Ja, wenn es nur verehrungswürdig war, wenn es nicht des Teufels war.
Ja, das Ganze war jetzt Einleitung zu Elisabeth, ne? Und 54, porca miseria, das müssen ja unheimlich dichte Jahre gewesen sein. 51 bis 59. Das ist eigentlich unvorstellbar.
Das waren deine Wiener Jahre.
Wiener Jahre, ja.
Ja, aber in dem Alter.
Und dazu das Studium.
Ja.
Weil ich habe inskribiert.
Ja,
ich habe Germanistik inskribiert, ich habe Anglistik inskribiert, ich habe Romanistik inskribiert. Nach 3 Semestern bei alten Scheiß-Nazis-Germanisten. Toter Punkt, tote Hose, was soll ich da? Ich erwarte mir ganz was anderes von Beschäftigung mit dieser wunderschönen Sprache, mit all dieser Literatur. Was soll ich? Weg. Und damit begann meine Auseinandersetzung, in dieser Zeit bereits, begann meine Auseinandersetzung mit Ideologien, mit Nationalsozialismus, mit Kommunismus und mit Kirche. Und stärkst mit dem Nationalsozialismus. Bis ich alles kapiert habe. Bis ich wirklich kapiert habe, Moment mal, das war ja Todesideologie. Nein. Damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber ich will es kapieren. Ich will es kennenlernen. Und da habe ich gelesen. Gell? Und da gibt es auch vom Nazismus kaum was zwischen 23 und 45, das ich nicht weiß und das mir nicht bekannt ist.
Was damals natürlich veröffentlicht war, es ist ja die Aufarbeitungswelle, begann erst später.
Klar, ich rede nur von der Zeit, nicht? Ich rede nur von der Zeit, aber ich hat genügt, um aus mir einen Demokraten zu machen. Und zwar ziemlich eindeutig einen sozialistischen Demokraten. Ich habe noch für das Kulturreferat gearbeitet. Und das war ja auch so. Ich war Kulturreferent. Aber mir zur Seite gab es den Geistlichen.
Ah.
Der da Oberchef war. So wird es auch. Na ja, okay. Aber mit der Zeit. Verstehst?
Hast du die Machtstrukturen überhaupt hinterfragen angefangen?
Kapiert, dass die Kirche eben wie ein Polyp alles kontrolliert. Was ich da alles organisiert habe, das den ersten Pilgerzug nach Rom organisiert. Einen ganzen Pilgerzug von, ich weiß nicht, wie viele waren.
Es gingen Studenten und Studentinnen mit, oder?
Studenten und Studentinnen, nicht? Machten diese Pilgerfahrt nach Rom in den Vatikan mit und zusammengearbeitet habe ich mit der FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Und so hat es begonnen.
Und wir hatten, sogar...
Und vorher, jetzt mal zu Beginn, da war ich noch sehr, sehr eingestellt, katholisch eingestellt, römisch-katholisch eingestellt, habe jeden Schmäh geglaubt und alle Versprechungen eingesogen. Und im Sommer bei einer Kulturwoche, da ist die Elisabeth aufgetaucht. Damals im Sommer 1974 zum ersten Mal gesehen. Ja, und dann, ich war in so einer Pumps, ein fesches Madel.
Ist das der Vorläufer?
Viel, viel fescher als alles, was ich bisher eben erlebt habe. Nicht? Aber fesch. Das ist nur fesch. Kaum gesprochen, nicht in so einer Woche. Und dann wieder auseinander. Und ein Jahr später, 1955, Staatsdingsbumsjahr, hat sie sich wieder gemeldet. Nicht? Und da habe ich gesagt, so, das ist die Frau, die ich haben will.
Und Sie?
begeistert, dass ich so ein Mann, wie ich bin, mich sich interessiert und bewundernd.
Weil du so viel gemacht hast und der Leiter dieser Aktivitäten warst natürlich.
Gell? Nicht? Das waren die Hauptkomponenten. Nicht? Ich konnte es nicht mehr lassen.
Clandestinamente von Gertrude Moser-Wagner. Das Stück entstand im Rahmen der Ausstellung Wege, Beweggründe, die bis 21. Juni im Bildhauerinnenhaus des Kunstwerk Krastal in Kärnten zu sehen ist. Am Schließtag, am Samstag, den 21. Juni, gibt es um 17 Uhr ein Gespräch mit den Künstlerinnen Gertrude Moser-Wagner und Beverly Pearsall sowie mit den Geologinnen Sabine Gruppe und Beatrix Mooshammer.
Radio.
Kunstradio.at. Präsentation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Technik Friedrich Trondl.